Datenfreiheit, der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Datenfreiheit. Wir zeichnen auf am 7. Mai 2025. Die neue Bundesregierung nimmt ihre Arbeit auf. Im Koalitionsvertrag des Bundes steht einiges zum Thema Bürokratieabbau. Ein Digitalministerium kommt und Datenschutz soll für den Bereich der Wirtschaft und im Interesse der Wirtschaft gebündelt werden. Was das heißt, warum ein Grundrecht als zu viel Bürokratie zu bewerten ein Irrtum ist und wie man statt Grundrechte in Frage zu stellen, zukunftsgewandt den Ausgleich des Grundrechts auf Datenschutz und die Datennutzung hinbekommen kann, darüber hat der Landesbeauftragte Tobias Keber am 5. Mai auf dem 27. Wiesbadener Forum Datenschutz gesprochen. Wir gehen gleich auf die Inhalte ein. Davor schauen wir uns etwas genauer an, was gemeint ist oder was gemeint sein kann, wenn man von Digitalisierung der Verwaltung spricht. Darum ging es beim Speyerer Forum zur digitalen Zukunft von Justiz und Verwaltung. Was dort Neues und Wegweisendes herauskam, diskutieren wir jetzt. Mit mir dabei ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Professor Dr. Tobias Keber. Als Co-Host heute dabei ist Simone Markovic, sie ist Kulturreferentin vom LFDI und arbeitet an Kulturtechniken des Digitalen. Sie vernetzt die Behörde mit anderen Einrichtungen und Initiativen, ist im Orga-Team des Speyerer Forums und plant die jährlich stattfindende KI-Woche. Herzlich willkommen Tobias, herzlich willkommen Simone.
Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Legen wir los. Auf dem Speyerer Forum habt ihr in diesem Jahr über die Digitalisierung der Verwaltung gesprochen. Damit alle auf demselben Stand ist, was ist das Speyerer Forum? Darüber reden wir jetzt gleich. Und Simone, du warst selber mit dabei. Willst du einmal kurz erzählen, wann fand es statt? Was war das Thema, damit wir alle sozusagen auf der Höhe sind?
Das Forum zur digitalen Lebenswelt fand Ende April statt, am 28. und 29. April. Das geht immer über 2 Tage. Und das stand diesmal, das war jetzt auch schon das 14. Forum, das stand diesmal unter dem Motto Datennutzung und Datensicherheit in Justiz und Verwaltung. Veranstaltet wird das Forum von den beiden Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zusammen mit der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer. Wir waren eben, wie du sagtest, an der Programmplanung beteiligt. Chef, war es ein guter Jahrgang?
Das sind immer gute Jahrgänge. Also das Erste, was ein bisschen auffiel an dem Titel, da war ja zumindest der Titel, der Datenschutz nicht im Titel zu finden. Aber natürlich haben wir auch im Rahmen dieser Veranstaltung über Datenschutz gesprochen und nicht nur über Datennutz. Ansonsten, die Veranstaltung hat ja eine lange Tradition. Das war jetzt das 14. Forum. Und wenn man sich mal so ein bisschen anschaut, was das über die Jahre für Themen waren, das ging los 2012 mit Verwaltungsdigitalisierung, ja, Netzwerken, Ideen austauschen. Das war so ein bisschen die Idee von dem Forum. Und davon lebt es auch, dass es also nicht nur Vorträge gibt, sondern dass es auch Diskussionen gibt und dass es im Prinzip ja Fachpublikum aus den Verwaltungen ist und hier ganz nah an der Praxis auch diskutiert werden kann. Ja, worum ging es ansonsten so in der Vergangenheit? Es ging auch schon, das fand ich ganz spannend, 2013 zum Beispiel um Transparenz und Partizipation. Also wir sehen das, das sind Themen, über die wir nach wie vor immer noch reden. Man kann immer noch mehr machen, auch bei der Transparenz, auch bei der Partizipation. Ich fand den Begriff Bürger 2.0 ganz schön von 2013. Ja, es ging ja natürlich dann später um neue Rechtsakte, zum Beispiel die DSGVO. Das hatte man schon 2016, als sie in Kraft getreten ist, adressiert. Dann später 2018 natürlich weiter. Digitale Selbstbestimmung im neuen Datenschutzregime, naja. Und seit 2020 eigentlich ging es immer wieder um KI. Oder richtigerweise, ich hatte geguckt, sogar 2019 gab es schon ein Forum, wo Künstliche Intelligenz und die Zukunft des Datenschutzrechts adressiert wurde. Und darüber reden wir ja heute noch. Also von daher, tolles Format. Und ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr wieder als Mitveranstalter dabei sein konnten.
Das heißt also, mit dem technischen Fortschritt, wenn man das so sagen kann, wächst sozusagen auch die Debatte um die Regulierung dieses technischen Fortschritts und mit den Stationen DSGVO und KI-Verordnung.
Genau, und in letzter Zeit zunehmend, das hat man auch in den letzten Jahren gesehen, die Gesamtschau, ne, das Zusammenspiel zwischen einer KI-Verordnung, einer Datenschutzgrundverordnung, einem Data Act, einem Data Governance Act, also das beschäftigt uns eben auch zunehmend, hat man auch in dieser Veranstaltung mit.
Genau, also los ging die Tagung mit dem Thema Cybercrime und Cybersicherheit. Eine Oberstaatsanwältin hat über Gefahren aus dem Netz berichtet und ein Landrat aus Rheinland-Pfalz über einen erlebten Cyberangriff auf seine kommunale Infrastruktur. Ist Datenschutz eine Frage der Datensicherheit, beziehungsweise inwieweit geht Datenschutz auch noch in eine andere Richtung?
Ja, also Datenschutz ist zwar vordergründig was anderes als Datensicherheit, also die Perspektive ist eine andere. Ne? Bei dem einen schaut man mehr so auf das Außen herum, wie sicher ist das, Zugriffe von außen, und bei dem Datenschutz an sich guckt man eher mal so auf den Content, ja? Um das jetzt mal ganz holzschnittsartig zu sagen. Aber wenn man dann ein bisschen näher guckt, dann sieht man, das sind im Grunde Geschwister. Also die gehören beide zusammen und wirken auch zusammen, und wir haben ja auch in der Datenschutzgrundverordnung mit Artikel 32 ganz viel IT-Security sozusagen im Kern des Datenschutzrechts auch verortet. Also es gibt viele Schnittstellen, und ja, IT-Security ist dann natürlich auch noch weiter zu sehen mit einer ganz, ganz vielen Rechtsakten, mit einer NIS-2-Richtlinie, mit der ganzen Frage, wie kann ich kritische Infrastrukturen härten gegen solche Angriffe von außen. Und was ich schön fand an diesem ersten Block, das war ja so ein thematischer Block, kann man sagen, ne, in Speyer, dass man auf der einen Seite Cybercrime, also ein bisschen aus der staatsanwaltschaftlichen Sicht gesehen hat, wo man ja aus der Praxis einen Bericht bekommen hat, erstens, wie stark es steigt, ne? Also Cyberkriminalität als Phänomen auch einfach zahlenmäßig natürlich zunimmt, immer komplexer wird, auch die technischen Angriffsvektoren. Und dann ging das, da hatten wir dann nicht mehr so viel Zeit, aber das ist natürlich immer dann die Frage, dass man dann hört, dass auch die Ermittlungsbehörden zu wenig Befugnisse haben und man da nachschärfen muss. Und das hat natürlich dann schon wieder eine sehr stark datenschutzrechtliche Seite, dass man sich überlegt, brauche ich denn wirklich neue Befugnisse, um bestimmte Dinge ermitteln zu können? Also ein Klassiker in der Debatte ist die Frage der Vorratsdatenspeicherung, ob man die für die Ermittlung bestimmter Delikte nun wirklich braucht oder ob man sie nicht braucht. Da müsste man sich auch die Debatte für meine Begriffe immer ein bisschen empirischer angucken. Also wir hatten ja durchaus da die Vorratsdatenspeicherung ja durch ganz viele Gerichtsinstanzen gegangen ist, übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Teilen Europas und dann auch vom EuGH in sehr vielen Urteilen immer feingranularer untersucht wurde. Man kann aber empirisch sich schon zum Teil angucken, was bringt sie denn nun, ne? Und für welche Delikte? Also ist, was, und das ist immer so eine These, die auch im Raum steht, für bestimmte Delikte, wenn es also um den Missbrauch, die bildliche Darstellung von Missbrauch, von früher hat man mal Kinderpornografie dazu gesagt. Da ist immer oft so, na, ohne Vorratsdaten können wir da ganz schwer ermitteln. Das muss man sich aber sehr genau angucken. Das war der erste Block, der sehr interessant war an dieser Stelle. Und das zweite war wirklich mal so ein Praxisbericht von einer Gemeinde, in der es nicht so gut gelaufen ist mit der IT-Security und wo man tatsächlich handlungsunfähig war. Na, über, ich weiß nicht wie viele Tage, aber nichts ging mehr. Ja, und dann ist ja wirklich die Frage, was tun? Von wem kriege ich Hilfe? Ja, wie ist der Prozess? Ja, das fand ich einen sehr aufrüttelnden Bericht im Grunde, ne? Wo jede Behörde sich überlegen muss, sind wir wirklich gut aufgestellt.
Mhm. Dann ging der nächste Block eigentlich los. Da ging es eigentlich um KI-gestützte Justiz. Das Schlagwort des Robo-Judges steht eigentlich schon seit längerem im Raum. Steht der jetzt vor der Tür und was soll der Robo-Judge eventuell können und was nicht?
Ja, das ist natürlich auch viele Fragen mit verbunden. Die erste, die ich mir mal stellen würde, ne, so die Idealvorstellung, also ich habe eine Maschine, die entscheidet. Die entscheidet einen Gerichtsprozess. Da muss ich die Gesellschaft zunächst mal fragen, will ich tatsächlich eine Maschine entscheiden lassen? Jetzt gibt es da verschiedene Argumentationsmuster. Man kann jetzt sagen, naja, wenn die gescheit trainiert ist, dann ist die vielleicht sogar fairer und unvoreingenommener. Also das wäre eine These, ne? Weil auch Menschen sind, ohne dass sie es merken, bisweilen voreingenommen. Und wenn man jetzt sehr technikaffin und gläubig ist, dann könnte man sagen, vielleicht macht die Maschine sogar besser. Dann muss man sich aber genau angucken, wie sind die rechtlichen Vorgaben, was denkt unsere Verfassung? Also das Interessante ist, unser Grundgesetz, ja, das ist ja nun auch schon glücklicherweise alt und gut, aber an einen Robo-Judge hat man, glaube ich, nicht gedacht nach dem Zweiten Weltkrieg, als man sie draftete. Dann ist die Frage, ja, so ein gesetzlicher Richter, das Wort Richter, lässt lässt sich das nur als Mensch denken oder könnte das auch eine Maschine sein? Und dann gibt es natürlich auch Feinsteuerung, auch übrigens datenschutzrechtliche, 22 DSGVO, ja, Verbot der automatisierten Entscheidung, wo auch der EuGH sagt, naja, bei maßgeblichen Entscheidungen muss immer noch ein Stück Restmensch wirken. Ja? Und das sind alles Fragen, die man hier überlegen muss. Man kann aber zum Beispiel sagen, Assistenz, eine reine Assistenz, also dass ich sage, irgendjemand muss mir bei der Zusammenfassung von riesengroßen Aktenbergen, Schriftsätzen helfen. Das kann kein Mensch mehr machen. Übrigens haben wir Fachkräftemangel und so weiter. Wir haben nicht die Leute. Diese Assistenz, ich glaube, hier sehe ich schon Potenzial. Das komplette Ersetzen bei invasiven Entscheidungen, wo es vielleicht auch um den Entzug von Freiheit oder eben nicht geht, da wäre ich zurückhaltend.
Mhm. Und auch die Frage, ob so eine Vorentscheidung überhaupt, die dann vielleicht bei der Assistenz angedacht wird, wo man dann von solchen Entscheidungsbäumen spricht, also ob eben der Richter auch so ein reiner Subsumptionsautomat sozusagen wäre oder ob nicht hier schon je nach Rechtsgebiet auch ein gewisses Maß an richterlicher Eigenwertung einer ganzheitlichen Urteilskraft und Reflexion praktisch mit dazugehört auch schon.
Genau, hoffentlich sind Richter jetzt auch mehr als reine Subsumptionsmaschinen.
Ja. Ja, also das heißt, die KI kann die Arbeit eventuell doch schon erleichtern und assistieren so im Vorfeld.
Oder man kann eben auch bestimmte Dinge verklammern. Das wird zum Beispiel auch gemacht bei bestimmten Großverfahren, wo sich bestimmte Fragen auch bei den Sachverhalten immer wieder gleichen. In Dieselverfahren oder ähnlichem ist das auch schon zum Teil draußen in der Wildbahn, weil es die immer selben Fragen sind und das kann man dann clustern und vorsortieren im Grunde. Ne? Und da kann sowas schon sehr wirksam sein.
Und noch unbedenklicher ist es dann aber höchstwahrscheinlich sogar bei Verwaltungsakten in einem Paragraph 35a.
Es gibt solche und solche. Ne? Und bei Verwaltungsakten kann man grundsätzlich so ein bisschen unterscheiden. Also die Mutter des Verwaltungsaktes zunächst mal der 35 und dann gibt es so eine automatisierte, gibt es eine extra Vorschrift dazu. Und man kann ja immer unterscheiden. Also einmal ist eine Rechtsnorm da mit ihren Tatbestandsmerkmalen. So wenn, dann. Und manche muss man aber auslegen. Die sind relativ unbestimmt. Und da muss man schon so ein bisschen arbeiten als Mensch. Und zweitens, es gibt Verwaltungsakte, die sind ermessensorientiert. Das bedeutet, dann hat man eine Auswahl und ein Entschließungsermessen als Behörde, ob man, wie man es adressiert. Und da ist auch ganz viel Mensch gefragt. Ja? Und da kann man, glaube ich, unterscheiden, wenn man Verwaltungsakte und Entscheidungen hat, wo es eigentlich keine Wahl gibt, wo man zum Beispiel sagt, wenn jemand 18 ist, kriegt er eine bestimmte Leistung. Ne, wo man einfach dieses simple Wenn-Dann, nicht du musst zusätzlich noch überlegen, ob er es verdient hat oder sonst irgendwas, um es jetzt ganz einfach zu sagen. Da, glaube ich, kann man viel Automatisierung machen, aber sobald man überlegen muss, Auswahl ermessen, Entschließung, mache ich was, mache ich nichts, wenn ich was mache, mache ich es verhältnismäßig und so weiter, da wird es dann schon schwieriger mit der Automatisierung.
Also der berühmte Kindergeldbescheid, der einfach automatisch käme. Wenn der Kindergeldbescheid automatisch kommen soll, die Frau Dr. Franke, auch vom Landesbeauftragten Rheinland-Pfalz, hat auch über Once-Only und Identifikationsnummern gesprochen. Also um praktisch solche einfachen bürgernahen Leistungen auszurollen, braucht es dann vielleicht auch zentralere Register. Formen, denen stehen aber natürlich andere Bedenken entgegen.
Genau, da konfligieren so ein bisschen die Interessen. Ne? Also sehr weitgehende Register mit sehr weitgehenden nicht dezentralen Strukturen sind aus datenschutzrechtlicher Sicht immer so ein bisschen vorsichtig anzuschauen, weil natürlich das Missbrauchsrisiko relativ hoch ist. Ne? Und wenn ich nur eine ID habe, dann kann ich die natürlich auch missbrauchen. Also da muss man abwägen und ordentlich hinschauen, auch vor allem, wie man es technisch ausgestaltet. Da geht auch viel auf technischer Ebene.
Wir hatten jetzt, da springe ich jetzt allerdings im Programm ein bisschen weiter und frage mich, sollen wir aus den Blöcken, die sich jetzt direkt anschließen, noch etwas hervorheben? Sonst wäre ich tatsächlich bereits zum Teil, den wir dann im Besonderen auch begleitet haben, der jetzt auch mehr auf Informationsfreiheit abzielt, gesprungen.
Können wir gerne machen. Das fand ich auch deswegen so interessanten Blog, weil er im Grunde, es war so hands-on. Ne? Also man hat wirklich mal gezeigt, was es schon gibt. Ne? Also bei uns jetzt speziell im Landesarchiv und das andere ist im Prinzip ein universitäres Projekt zur Erkennung von Handschriften. Und wenn man das dann einfach mal sieht, was macht die KI denn da und wie hat man über überlegt, die ja sinnvoll einzusetzen, fand ich das sehr, sehr spannend. Ja.
Ich fand noch sehr interessant, also der eine Vortrag ging ja zu Wiedergutmachung an NS-Verbrechen, die jetzt durch eine Datenbank eben gut recherchierbar sind. Und da gibt es klare Regeln, weil die DSGVO ja über den Tod hinaus nicht gilt, wann jemand geboren sein muss oder wann jemand gestorben sein muss, damit diese Daten dann in dieser Datenbank auftauchen dürfen.
Und immer auch potenziell Dritte.
Genau. Und die haben natürlich dafür auch Lösungen überlegt, wie sie das ausschließen und so. Trotzdem fand ich es natürlich auch sehr weitreichend, dass ich von jedem Ort auf der Welt auf so doch sensible Daten, wenn auch verstorbener Menschen, jetzt ohne jede Bemühung ein Archiv aufzusuchen, zugreifen kann. Da hat sozusagen das Heben der Datenschätze schon eine Dimension.
Ja, und da ist natürlich datenschutzrechtlich auch wieder ein potenziell konfligierendes Rechtsgut mit Archivgut. Ne? Also wir haben ja auch in der DSGVO Privilegien, wenn es um Wissenschaft geht, auch wenn es um Archive geht. Ja, und wir haben ja in der DSGVO auch eine Grundregel, die sagt, Daten muss man irgendwann löschen, wenn man sie nicht mehr braucht. Ein Archiv würde sagen, nee, es gibt aber manche Daten, die wollen wir nicht löschen, weil sie archivwürdig sind.
Ja.
Ne? Und das heißt also, da muss man auch ausgleichen wieder. Ja. Ne? Und gerade bei solchen Aufarbeitungen von Nazi-Verbrechen, sind Menschen entschädigt worden? Wo sind sie entschädigt worden? Wie, in welcher Höhe und Ähnliches? Und was war der Hintergrund? Das ist dann schon auch datenschutzrechtlich natürlich nicht ganz einfach, aber muss man mit einer Abwägung arbeiten. Und ich finde, die haben das technisch eigentlich ganz gut gelöst. Mhm. Also die haben das ja auch schon sehr sensibel immer mitgedacht. Ja. Also von daher.
Fälle, ja.
Das andere war Handschriftenerkennung. Deswegen spannend, weil irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, also würde mir helfen zum Beispiel für meine eigene Schrift, ne? Da ich die manchmal nicht mehr entziffern kann. Und also ich kann mich an eine Frage erinnern. Also man hat ja da gezeigt, dass man mit Software relativ gut vordergründig schwer zu entziffernde Handschriften, also die werden speziell trainiert. Dann gibt es für verschiedene Handschriften extra Modelle, die dann auch ausprobiert werden, ob die jetzt eine ganz spezifische Handschrift besser lesen können oder eben auch nicht. Ist es eine Handschrift mit lateinischem Hintergrund oder eben nicht? Oder wechselt man sogar mal zwischen deutscher Sprache und lateinischem Fachvokabular, und die sind alle speziell trainiert, diese Modelle. Ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, naja, so eine KI, ne? Also wenn die jetzt wirklich KI ist, im Sinne auch von, die kann autonom etwas, die findet selbst Regeln, an die vielleicht derjenige, der die KI programmiert hat, gar nicht gedacht hat. Nur dann ist sie ja, dann hat sie ja so ein autonomes Moment. Ja? Und das war auch meine Frage an die Vortragende. Könnte so eine KI eine verlorene Schrift entziffern? Also es gibt ja Schriften, die kann keiner mehr lesen, weil es vielleicht von ganz wenigen nur gebraucht wurde oder weil es verschüttet gegangen ist. Irgendeine Schrift von vor 10.000 Jahren auf irgendeinem Fels. Ne? So, und jetzt habe ich da keinen Dechiffrierungsstein, den ich finden müsste. Solche gibt es ja, die sind auch gefunden worden. Die sind damit kann man dann dechiffrieren, alles fein. Wenn man das aber nicht hat, dann ist die Schrift weg. Und wenn ich auf so eine verlorene Schrift sozusagen eine KI ansetze, ob die das eventuell hinkriegen könnte, ist zumindest teilweise. Und die Vortragende meinte, es wäre denkbar. Mhm. Und das fand ich total spannend.
Weil einfach die Mustererkennung, sage ich mal so.
Genau, weil die da Muster erkennt, die wir vielleicht.
Ja.
Das fand ich sehr spannend.
Interessant fand ich auch an diesem Vortrag, dass sie so von Nährungswerten erzählt hat. Ne? Wenn man 5% Fehler hat, dann ist das schon sehr gut.
Genau.
Und unter 5 ist schon Spitzen erfüllt. Das heißt, man sieht daran auch, dass die KI eben immer mit ihrer Wahrscheinlichkeit ziemlich gut liegt, aber immer auch noch ein Rest bleibt, den sie nicht packt.
Und das finde ich auch, dass das ist auch grundehrlich. Das ist grundehrlich, das so zu machen. Und es gibt Anwendungsszenarien, und das muss sich die Gesellschaft jeweils überlegen. Ne? Wie viel Prozent False Positives?
Ja. Genau. Ne,
sind akzeptabel. Und das wird unterschiedlich sein. Das kann ich 5% bei so einer Handschriftenerkennung. Mhm. Aber wenn ich vielleicht ein komplexes KI-System zur Überwachung von Menschen auf großen Plätzen habe, dann sind 5% wahrscheinlich inakzeptabel, wenn es ganz viele Menschen sind und einfach aufgrund dieser 5% dass dann 800 Menschen sind am Tag, die einem Verfahren zugewiesen werden. Ne, das heißt, es kommt drauf an. Und man muss tatsächlich über solche Zahlen sprechen.
Mhm. Das war es jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen zu Speyer.
Mir fällt auf, dass wenn man über KI zum Beispiel in der Verwaltung redet und dabei Datenschutz thematisiert, kommt dann häufiger das Argument, ach, der Datenschutz, der steht so ein bisschen im Weg. Wenn man sagt, ja, okay, dann mach doch Informationsfreiheit, nimm mal alle Datenschätze mit KI raus und bring sie in die Öffentlichkeit, sagen alle, nö, das geht nicht wegen Datenschutz. Das ist so manchmal so eine Ambivalenz, die ich da wahrnehme. Okay. Spannend, spannend. Dann würde ich sagen, machen wir auch schon die Überleitung zum zweiten Thema. Und da würde ich gerne auf einen Vortrag von dir zu sprechen kommen, Chef. Du warst am 5. Mai auf dem 27. Wiesbadener Forum Datenschutz. Du hast gesprochen über Bürokratieabbau im Vollzug von KI-Verordnung und DSGVO. Zum Nachhören gibt es das Gesagte noch nicht. Deswegen machen wir eine kleine Zusammenfassung, würde ich sagen. Und insbesondere hast du da über Bürokratie gesprochen. Das fand ich super spannend. Und bist dabei auch auf Datenschutzbündelung und Datenschutzaufsicht eingegangen. Aber du hast am Anfang deines Vortrages wie in einer Vorwort zur Rede dich mal mit Bürokratie beschäftigt. Willst du das ein bisschen ausführen? Weil, so wie ich mitgekriegt habe, kam das auch dort ganz gut an und hat da eine Resonanz produziert, die ich gerne teilen würde.
Ja, also bei dem Begriff des Bürokratieabbaus finde ich es immer wichtig, erstmal zu gucken, was ist das überhaupt begrifflich? Ne? Also erstmal, was ist Bürokratie? Dann, was ist Bürokratieabbau? Und das Dritte wäre, wie misst man das und welche Folgen, ne, daraus so. Und jetzt kann man natürlich beim Urschleim anfangen. Ne? Wo kommt der Begriff her? Ne? Im französischen Sprachgebrauch, 17. bis 18. Jahrhundert. Dass man also eine Herrschaftsform, Gratia, nimmt, also im französischen, ursprünglich griechischen Sinne. Dann das Büro, also das kommt ursprünglich von einem Begriff, den man, der eigentlich einen Stoff bezeichnet hat, ein relativ robuster Stoff, mit dem man Schreibtische bezogen hat. Dann wurde sozusagen der Schreibtisch und das Büro und da, wo eben derjenige, der im Büro sitzt, ne, und daraus hat sich dann aber relativ schnell, und das ist ganz interessant, was negativ Konnotiertes entwickelt, so nach dem Motto, die Bürokraten, die sitzen da in ihrer Amtsstube, ja, und herrschen da so vor sich hin, ohne Kontrolle. Und das heißt, der Begriff war erstmal negativ konnotiert. Ne? Und das war es dann auch schon. Also man wusste aber auch nicht so genau, was ist denn jetzt die Kritik an der Bürokratie? Ist es Intransparenz? Ist es fehlende Bürgernähe, dass man sagt, die sind so weit weg vom Bürger, die sitzen da, haben sich da weggeschlossen, ja, und für die Befindlichkeiten des Bürgers sind sie nicht da oder blind für Realität? Oder also was ist eigentlich genau der Vorwurf? Ja? Und das frage ich mich heute noch. Und das Schöne ist, es gab einen Staatsrechtslehrer hier aus Stuttgart, der hat das in der juristischen Zeitschrift schon 1837, hat er gesagt, das ist total interessant, alle schimpfen auf die Bürokraten und alle sind sich einig, auch die mit unterschiedlichsten Auffassungen, die sind sich alle einig, das kann eigentlich gar nicht sein. Also der Begriff ist doch irgendwie nicht greifbar. Ne? Und wenn man sich das dann weiter so anguckt, ist der zumindest in der Geschichte immer negativ konnotiert worden, außer bei Max Weber. Max Weber hat in den 20er Jahren schon darauf hingewiesen, Bürokratie hat ja auch ein Element der Verlässlichkeit. Der, ja, Rechtssicherheit auch, ne? Es gibt Regeln, die irgendetwas determinieren, vorab bestimmen. Und der hat also gesagt, und die Leute, die sind qualifiziert, auch das klingt bei Max Weber an, also das war überhaupt nicht negativ konnotiert. Dann ganz anders aber, zum Beispiel bei Hannah Arendt in den 50er Jahren, die hat das auch sehr negativ, dass sie gesagt hat, das dient dazu, von den Entscheidungen zu entfernen und letztlich Verantwortung auszuschließen, ne? Verantwortungsdiffusion, das war so ein bisschen ihr Vorwurf an der Stelle. Ja, und wie ging es dann weiter in der Geschichte sozusagen der Bürokratiekritik? Wir haben es dann in der neueren Geschichte immer wieder gehört. Also Helmut Kohl hat das in den 80er Jahren, hat er schon gesagt, die Bürokratie muss weg. Helmut Schmidt später, also nicht mehr in Charge, sondern bei der Zeit schreibend, großer Artikel, wir verwalten uns zu Tode. Frau Merkel erstmals 2005, 2006, Bürokratie muss weg, man muss sie quantifizieren. Ganz, ganz interessanter Punkt. Und dann ja zuletzt ein ehemaliger Finanzminister 2025, der dann sagte, wir müssen mehr Musk und Milei wagen. Ja, Bürokratie muss weg. Das, also alle sind sich einig, aber keiner sagt, was es eigentlich ist. Und dann fand ich interessant, sich mal zu vergegenwärtigen, wie machen wir das momentan eigentlich? Bürokratielast methodisch in Zahlen zu gießen. Und wir machen das unter anderem im Normenkontrollrat. Da gibt es sogar ein Gesetz dazu, das dann sagt, wie geht denn der Normenkontrollrat, der eigentlich ein beratendes Gremium ist, ne, für die Politik, wie ermittelt denn der, ob ein neues Gesetz 12 Millionen Euro kostet, die Wirtschaft und die Bürger, oder 13 Milliarden? Wie macht der das? Und da gibt es ein Standardkostenmodell und das preist dann bestimmte, ja, Arbeitszeiten, die ich sage jetzt mal ganz einfach, brauche, um irgendein Formular auszufüllen, wie viel das kostet. Ja, und dann, das liest sich alles sehr gut und auch sehr valide, aber dann muss man doch irgendwann die Frage stellen und die stellt man sich zum Beispiel, wenn man den Bericht des Normenkontrollrats von 2023 liest, dann steht dann, da ging es um das Gebäudeenergiegesetz, ne? Und dann schreibt der Normenkontrollrat, ja, wahnsinnige Kosten entstehen da, rechnet das auch genau aus und sagt, das war wahrscheinlich das teuerste Gesetz ever, und dann sagt er zwei Sätze später, ja, die Bundesregierung hat hier ins Feld geführt Klimaschutz, und dann sagt er, ja, finden wir valide, können wir aber nicht quantifizieren. So, und das führt doch zur interessanten Frage, wie quantifiziert man eigentlich Grundrechtsschutz? Oder sodass man es eventuell ja gegenrechnen kann. Denn auch da gibt es schöne Beispiele in der Geschichte, auch aus dem frühen 19. Jahrhundert. Da gibt es ein Gesetz und das Gesetz sagt, Kinderarbeit in Fabriken ist in Zukunft keine gute Idee mehr. Ne? Also das neunjährige Schuften machen wir nicht mehr. Und dann gibt es einen Paragraph 7 in diesem Gesetz und der sagt, naja, um das Verbot zu enforcen, sicherzustellen, müssen alle Beschäftigten Listen führen von denen, die sie einstellen und wie alt die sind, ne? Und ob die in der Schule waren oder eben nicht, sodass man diese Listen gegebenenfalls der Polizei und den Schulbehörden vorlegen kann. Das ist Bürokratie. Ne? Das sind Bürokratielasten, da hätte man heute sagen, ja, das muss doch weg, die Liste. Ne?
Das kostet
also Geld, ne? dass man hier...
Spiegelt sich jetzt eigentlich in der Mindestlohndebatte, wenn man so will.
Ganz,
ne?
Genau. Ne? Also das heißt, wir müssen über Zahlen reden. Ne? Deswegen völlig andere Baustelle. Aber es ist wahnsinnig wichtig, Überwachungsgesamtrechnung, ein Projekt, das schon lange im Raum steht und auch wissenschaftlich begleitet wird, wo wir jetzt erste Bände haben, was methodisch überhaupt nicht einfach ist, aber es total wichtig ist, so etwas auch für die politische Debatte greifbarer zu machen. Ne? Das ist nicht einfach, deswegen dauert sowas auch. Aber die Zeit, denke ich mir, die müssen wir uns nehmen, um auch solche Dinge quantifizieren zu können, um sie eben gegenzurechnen. Und erst dann ist die Rechnung doch eigentlich fair.
Wobei wir natürlich dann immer davon ausgehen, dass wir es rechnen können, ne? Also dass wir tatsächlich in Zahlen ausdrücken können, was das an Wert hat.
Ja, und wenn man sich diesen Band 1 zum Beispiel schon mal anguckt, jetzt bei der Überwachungsgesamtrechnung, da klingt ja auch schon ganz häufig an, oje, das ist noch Work in Progress, wir müssen uns das noch so ein bisschen zu Ende überlegen, aber trotzdem sind da ganz, ganz wertvolle Ansätze, wie man kategorisieren kann, ja, dass man also zum Beispiel sagt, wenn bei einer Überwachungsmaßnahme, da schaue ich, wie ist die Streubreite, also wie viele Leute sind davon betroffen, und das kann man in Faktoren dann umrechnen und ganz am Ende des Tages vielleicht sogar mit einem Score-Wert, ja, wenn man sagt, ja, aber Quantifizierung, ne, dann kann man überlegen, ist die Maßnahme offen, sehe ich die Kamera, oder ist sie heimlich, ne, und heimlich gibt einen höheren Score vielleicht, ja, dann, wie viele Maßnahmen in meinem Lebenskontext gibt es denn, ne, ich gehe jeden Tag über einen großen Platz, der Video überwacht wird, und dann mache ich das, und dann, ne, also, dass man hier die Kumulation sozusagen der Scores dann aus einzelnen Mechanismen, und man müsste dann auch, ja, Überwachungsdatenbanken, und das ist alles nicht trivial, aber es macht das Ganze quantifizierbar, und das ist der richtige
Weg. Was ich so beeindruckend finde, ist einfach mal sich wirklich klar zu machen, wie argumentiert wird. Und das greifst du in deinem Vortrag auch auf und dann sagst du, naja, da wird dann gerne mal über die Seitenanzahl gesprochen.
Ja, das ist ja auch sowas, ne? Dass man sagt, Bürokratieabbau, da passiert zu viel in Brüssel, rein quantitativ ist das zu viel. Die Digitalrechtsakte, DSA plus GDPR und so weiter sind 918 Seiten, mal jetzt zusammengenommen, als Zahl in den Raum geworfen, und das ist zu viel. So simpel kann man natürlich nicht argumentieren. Ein Gesetz darf sogar lang sein. Wenn ein Gesetz, gerade wenn Grundrechte austariert werden, ne, also wenn gegenläufige Interessen fein granular abgestimmt werden, dann ist es vielleicht gar nicht schlimm, dass ein Gesetz lang ist, und vielleicht muss es dann sogar lang sein. Ja, also die reine Länge ist, das kann nicht das einzige Argument sein, sondern man muss auch an der Stelle wieder ein bisschen qualitativer denken, ne, und von der reinen Seitenzahl einfach weggehen.
Und nachdem du sozusagen begrifflich einmal festgestellt hast, dass Bürokratie erstens nicht schlecht ist.
Genau, nicht also besser als ihr Ruf wahrscheinlich.
Zum Beispiel da lief das im Fernsehen, bei Markus Lanz war der Ministerpräsident Kretschmann zu Gast, unter anderem in der Sendung, und dann wurde auch über Bürokratie gesprochen und Bürokratieabbau. Und da sagte Markus Lanz so einen Satz im Gespräch: Bürokratie könnte man ja auch so verstehen, der gesetzgewordene Anspruch des Bürgers an den Staat. Also das, was du beschrieben hast als verlässliche, berechenbare Konstante des Staates, und der Bürger hat den Anspruch drauf.
Ja, und also was auch nicht gut wäre, wenn mit Bürokratieabbau gemeint wäre, oder also, da muss man dann auch nachfragen, was meint ihr damit? Bürokratie, also ist es die These, dass der Bürokrat weit entfernt ist vom Bürger? Ne? Gute Bürokratie sozusagen, da wäre die ja nicht weit entfernt. Die würde den Menschen mitdenken. Menschenzentriert, das sagen wir doch immer überall. Ja? Und menschenzentriert ist ja nichts anderes als bürgernah. Und das wiederum bedeutet, ich kann um die Ecke hingehen und kann fragen den Bürokraten an seinem Schreibtisch, wie ist es denn? Ja? Und das hat was auch mit Ortsnähe und mit Ansprechbarkeit zu tun.
Das hast du auch als Argument angeführt, als ein Argument, als es um die Diskussion, die aktuell ja gerade geführt wird, Bündelung der Datenschutzaufsicht für den wirtschaftlichen Bereich im Interesse der Wirtschaft, wie es im Koalitionsvertrag steht. Das kommt auch an zwei Stellen vor, die Bündelung. Dazu äußerst du dich auch und sagst auch, das steht irgendwie in einem Widerspruch zum Willen, nah bei den Menschen zu sein, genau, und niederschwelligen Zugang zu kriegen.
Das wäre meine These. Ne? Also man denkt hier, diese vordergründige Argumentation, der Prozess muss schneller, effizienter sein und ist es schon deshalb, wenn er nur an einer Stelle geführt wird. Da, meine ich, denkt man den Menschen nicht mit. Ne? Wenn Bürgerinnen und Bürger eben nicht mehr vor Ort zur Aufsichtsbehörde geht, sondern woanders hinfahren muss, durch die Republik. Wenn kleine Startups auch für Beratung durch die Republik fahren müssten, dann wäre das an der Stelle ein Problem. Es gibt ein interessantes Gutachten, also das sehr stark systematisiert auch diese Bündelungsdebatte. Also das ist erstmal ganz interessant. Also wir sprechen ja nicht mehr über Zentralisierung, sondern wir sprechen über Bündelung. Und dann ist die Frage, wie kann man bündeln? Man kann nämlich auf verschiedene Arten bündeln. Also man kann einmal hier an einer Stelle sehr, ich sag mal, zentral bündeln, wenn jetzt das Wort doch sein muss. Man kann aber auch kooperativ bündeln. Ja, und das ist ja das, was auch die Landesdatenschutzbehörden Ende März vorgeschlagen haben. Noch mehr Kooperation in der DSK, einer für alle Prinzip, dass man das also kooperativ verklammert. Ja, und nicht nur an einer Stelle tut. Und das hat auch letztlich verfassungsrechtliche Determinanten. Man kann an manchen Stellen auch den Verwaltungsvollzug hochzonen. Ne? Das wäre so dieser Typus 1 Rotisigkeit, der übrigens das Speyerer Forum, der hat auch ein Gutachten, ist derselbe, ja. Hat ein sehr lesenswertes Gutachten auch für den Normenkontrollrat übrigens geschrieben, wo das mal so ein bisschen systematisiert. Ne? Also welche Typen gibt es eigentlich? Eigentlich drei Typen, aber ich habe es jetzt mal vereinfacht auf diese zwei, also einmal hochzonen und dann kooperativ.
Hochzonen heißt zentral an einer Stelle.
Richtig, genau. Genau. Und das andere ist
DSK macht genau. Geschäftsstelle, setzt sich hin, richtig, trifft Entscheidungen gemeinsam.
Kooperatives, gemeinschaftliches Konzept. Und hat dann auch so überlegt, was lässt denn die Verfassung zu? Und er sagt, na, die Verfassung lässt eigentlich schon viel zu. Die würde gegebenenfalls an einzelnen Stellen auch so eine Variante 1 Hochzonung sehen, aber sie hat einen Grundsatz. Und der Grundsatz ist Vollzug bei den Ländern. Und wenn man sich jetzt, wenn wir sozusagen so eine Debattengesamtschau machen, wenn wir eine solche Hochzonung bei KI beobachten, bei der KI-Regulierung, wenn wir das beim Data Act beobachten, wenn wir das beim DSA, also das heißt, wenn wir durch verschiedene Rechtsakte immer wieder so eine Hochzonung bei Techniken, die horizontal sich durch die ganze Gesellschaft, KI ist eine Basistechnologie, wie Digitalisierung, die geht in alle Lebensbereiche rein. Ja, dann bleibt von dem Grundsatz nichts mehr übrig. Und das muss man sich ganz klar machen.
Ich versuche es nochmal zum Bundesnetzagentur. Nehmen wir an, Bundesnetzagentur würde KI-Verordnung, wie es ja mal geplant war, kriegen. Darauf gehst du ja auch ein. Und dann würde sie irgendwann den Innenministerien in den Ländern sagen, welche Technik erlaubt ist und welche
nicht. Ja, dem Polizeipräsidium in Tübingen zum Beispiel sagen, eine bestimmte KI setzt ihr jetzt bei eurer Maßnahme nicht ein. Oder einer Hochschule in Baden-Württemberg, dass ein bestimmtes KI-System in der Hochschule an der Stelle nicht eingesetzt werden
kann. Schule, Bildung?
Also die klassischen Zuständigkeiten der Länder. Und das muss man sich einfach klar machen. Das muss in der Debatte eben auch thematisiert werden. Ne?
Und in deinem Vortrag gehst du darauf an, dass die KI-Verordnung selbst Regelungen trifft und die nationale Debatte, die aufgrund des Regierungswechsels jetzt vielleicht als Blaupause, wie du sagst, gedacht werden kann. Da gab es ja ein Papier, wie die Zentralisierung bei der beziehungsweise
genau, formal ist dieser Entwurf, der noch nicht mal so richtig das Licht erblickt hatte, ist der im Papierkorb, aber man muss vielleicht überlegen, ob der nicht rausgezogen wird und demnächst dann doch in die Richtung
also kommt. Also KI-Verordnung sagt zum Beispiel Bildung, Schule und dergleichen bei den Datenschutzaufsichtsbehörden?
Nee, so einfach nicht. Also in bestimmten Bereichen, 74 Absatz 8, in ganz sensiblen Bereichen, die was mit Migration, Demokratie, Wahlen zu tun haben. Und da expressis verbis ist von Datenschutzbehörden die Rede. Da gibt es so ein paar Unstimmigkeiten im Wortlaut, dann kann man aber systematisch auslegen, kann sich einen Erwägungsgrund 159 angucken, kann gucken, wie war das denn in den Verhandlungen, wie ist denn das entstanden? Und wenn man sich das alles anguckt, dann ist man sich ganz, ganz sicher, dass man hier dieses grundrechtssichernde Moment gemeint hat und gesagt hat, die Datenschutzbehörden, die machen das schon lange mit diesen Grundrechten und da sollen bitte die kontrollieren.
Hoffentlich können wir den Vortrag bald sehen oder nachhören oder wie auch immer. Ich glaube, wir haben jetzt so ein bisschen, sind so eingetaucht da rein in die Diskussion, wie du einmal die Debatte ordnest. Du gehst noch auf die Koalitionsverhandlungen ein und so die Debatte. Ich würde noch einen Punkt gerne aufnehmen, weil wir jetzt die Regierungsbildung haben. Aber es ist wahrscheinlich zu früh, noch darüber eine Einschätzung vorzunehmen. Wir haben jetzt ein Digitalministerium, das viel diskutiert wurde mit dem Organisationserlass. Vom 6. Mai wurde dann festgelegt, was dieses Digitalministerium kann. Da steht dann drin, es soll Datennutzung machen. Ist jetzt da und ich glaube, die Debatte ist jetzt ein Digitalministerium gut oder nicht gut. Das ist die eine Debatte. Was soll es können, ist die andere Debatte. Jedenfalls ist es da. Das wird man aber wahrscheinlich, ist es jetzt abwarten müssen. Und ich kann dich jetzt eher nicht fragen, beurteile mal bitte, wie dieses Ministerium ist. Ich glaube, das ist noch nicht mal gegründet, oder?
Ja, den Organisationserlass, den kann man ja lesen. Ne? Und dann stellt man schon fest, dass schon beabsichtigt ist, ein starkes Digitalministerium, ne? Dass auch Kapazitäten von anderen Ministerien abzieht und bündelt. Das kann man schon sehen. Aber wenn man sich dann fragt, ja gut, Datenpolitik soll dahin, da soll auch Datennutzung hin, aber der Datenschutz steht da nicht. Und dann ist halt die Frage, dann bleibt der da, wo er sonst war, dann wäre es das Innenministerium. Ne? Und dann ist jetzt die Frage, wie will man das an der Stelle handhaben? Also wo schlägt man den Datenschutz hin? Auf die eine Seite, auf die andere? Ist es gut, wenn es getrennt wäre? Ist es schlecht? Das müssen wir alles mal sehen jetzt. Es bleibt auf jeden Fall spannend.
Das können wir soweit sagen. Dann sind wir durch. Haben wir heute spannende Themen besprochen. Liebe Zuhörende, schön habt ihr zugehört. Schön seid ihr dabei. Lieber Chef, liebe Simone, danke für eure Zeit. Danke, dass wir hier sprechen konnten und bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.